Meine Damen und Herren, willkommen zur Woche 5 der Stochastik für die Informatik. Das heutige Thema ist manchmal so eine gewisse Zäsur gewesen, dass die Leute sagen, oh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen schwieriger als vorher. Das ist irgendwie der Schritt vom Diskreten hin zum Kontinuum. Aber wenn Sie sich zurückerinnern, auch in der ersten Stunde haben wir begonnen mit etwas Kontinuierlichem. Ich habe Sie da schon reingestürzt in die zufällige Auswahl eines Punktes aus einem Quadrat. Ja, und da haben wir wirklich diskutiert, ja, in so einem Quadrat, da gibt es ja nicht nur abzählbar viele, sogar überabzählbar viele Punkte. Und trotzdem trauen wir uns, von der Zufallswahl eines Punktes aus einem Quadrat zu reden. Und das war die uniforme Verteilung auf einem Quadrat, die uns hier begegnet ist. Und die haben sie eigentlich alle, zumindest so meine Wahrnehmung, gemocht. Ja, also das war nichts Bedrohliches. Und auf dem bauen wir heute auf. Auf dem bauen wir heute auf mit dem Kapitel Zufallsvariablen mit Dichten. Und speziell geht es heute um die uniforme Verteilung, eigentlich sollte ich sagen um uniforme Verteilungen auf verschiedenen Grundmengen und um die Exponentialverteilung. Genau, uniform verteilte Zufallsvariablen mit dem Twist, kontinuierlich uniform verteilte Zufallsvariablen. Wir müssen es rausnehmen, ja, das ist da irgendwas. Ja, passt wieder. Wir stellen uns eine Teilmenge des R hoch D vor. Zum Beispiel unser Quadrat der ersten Stunde im R hoch 2. Ja, unser Quadrat im R hoch 2. Das hat einen endlichen Flächeninhalt und unsere Menge S habe einen endlichen Inhalt. Ich rede da speziell von Inhalt und nicht unbedingt von Flächeninhalt, denn Sie können denken an die Länge im Eindimensionalen, an die Fläche im Zweidimensionalen, an das gewöhnliche Volumen im Dreidimensionalen und die entsprechende Verallgemeinerung dann im noch höherdimensionalen. Und jetzt haben wir unser altes Logo, die Zufallsvariable x, die in die Menge s fällt. Wann nennt man die uniform verteilt? Wenn die Spielregel der ersten Stunde gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable in eine Teilmenge a fällt, ist nichts anderes als der relative Anteil des Inhalts von a am Gesamtinhalt. So gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x in A fällt, ist der Inhalt von A geteilt durch den Inhalt von S. Dann nenne ich das x uniform verteilt auf S. Man beachte die Analogie zu der alten Regel, Anzahl günstige durch Anzahl mögliche Fälle. Aber wirklich unter Anführungszeichen. Denn das sind ja unendlich viele Ausgänge. Und es geht hier um Flächen und nicht um Zählen von Elementen. Sie können mich gerne stoppen. Also passt. Mittlerweile, das S ist die Menge aller möglichen Ausgänge, das A ist eine Teilmenge davon. Ja? So wie in der ersten Stunde, das S war das Quadrat und das A war eine Teilmenge des Quadrates. Beispiel, S ist das Einheitsintervall. Ja, S ist das Einheitsintervall. Wir greifen ins Einheitsintervall uniform und fragen uns, mit welcher Wahrscheinlichkeit treffen wir ein Teilintervall. Ein Teilintervall von L bis R, links bis rechts, was in dem Einheitsintervall sitzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser X, ich habe es hier nicht gezeichnet, aber Sie wissen schon, zack, dass unser X in dieses Intervall fällt, ist die Länge des Intervalls durch die Gesamtlänge. R minus L ist die Länge des blauen Intervalls, die Gesamtlänge ist 1. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das X in dieses Intervall A fällt, nichts anderes als R minus L. Einverstanden? Also das ist die uniforme Verteilung auf dem Einheitsintervall, die Wahrscheinlichkeit, dass X in einem Teilintervall der Länge sowieso fällt, ist nichts anderes als die Länge dieses Teilintervalls. Hätten Sie jetzt ein blaues und ein rotes Intervall, die Wahrscheinlichkeit, dass das X in das blaue oder in das rote Intervall fällt, ist das immer die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten? Das ist dann die Summe der Wahrscheinlichkeiten, wenn sich das blaue und das rote Intervall, was ja hier wirklich suggestiv war von mir, nicht überlappen. Ja? Wenn Sie die überlappen und man hat da irgendwas Violettes dazwischen, ja, dann ist die Summe der beiden natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Vereinigung fällt. Dann haben wir die Regel vom letzten Mal, dass wir die Summe bilden müssen und dann das, was wir doppelt gezählt haben, nämlich den Durchschnitt, ja, wieder wegzählen. Einverstanden? Beispiel 2, das Beispiel der ersten Stunde. Jetzt einmal nicht mit einem Quadrat, sondern mit einem Rechteck. Sie haben ein Rechteck im R2 der Länge L und der Breite B und Sie haben eine Menge, die da drinnen sitzt in dem Rechteck. Ein A mit Flächeninhalt V von A. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt eine uniform verteilte Zufallsvariable in das A? Naja, wieder die Definition, Sie müssen den Anteil der Fläche A am Rechteck ausrechnen. Inhalt von A durch Inhalt des Rechtecks, Länge mal Breite, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das X in A fällt. Und hier ist das Logo dazu. Sie sehen, ich habe einfach das Beispiel der ersten Stunde genommen und skaliert. Da wurde aus dem Quadrat ein Rechteck. So. Für diskret uniform verteilte Zufallsvariable haben wir die magische Formel gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x den Ausgang a hat, ist 1 durch die Anzahl aller Ausgänge. Klar. Diese Formel ist jetzt wertlos. Ja? Denn wenn Sie fragen, die Wahrscheinlichkeit, dass x einen bestimmten Punkt annimmt, naja, 1 durch die Anzahl, kommt 0 raus, ist auch so. Ja, also wenn Sie fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine uniform verteilte Zufallsvariable auf genau den Punkt fällt? Die ist 0. Die Wahrscheinlichkeit, dass die uniform verteilte Zufallsvariable irgendwo hinfällt, die ist 1. Kann man sich fragen, ja, was zum Kuckuck passiert denn da? 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, das kann ja nicht 1 ergeben. Ja, der Punkt ist, dass Sie überabzählbar viele solche Punkte haben. Ja? Und dieses 0 plus 0 plus 0 Punkt, Punkt, Punkt ist gleich 1. Das stimmt nur dann, wenn Sie eine abzählbare Geschichte vor Augen haben, wenn Sie eine Folge von Punkten haben und dann zu einem Grenzwert von Teilsummen übergehen und mit abzählbar vielen solchen Punkten kommen Sie nicht hier auf einen grünen Zweig. Ja? Sie reden hier tatsächlich nicht von Summen von Einzelwahrscheinlichkeiten, dass das den Punkt oder den Punkt oder den Punkt betrifft, sondern Sie reden von Flächen. Sie reden von der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable in einer Menge mit einer nicht mit einer positiven Fläche fällt. Und wenn Sie mit Flächen rechnen, geht alles wieder wunderbar auf. Das Analogon ist hier diese magische Formel. Die Wahrscheinlichkeit, dass x in eine winzige Fläche fällt, ja, denken Sie sich, eine winzige Fläche. Die Wahrscheinlichkeit, dass x in diese winzige Fläche fällt, ist der Inhalt dieser winzigen Fläche geteilt durch den Inhalt der gesamten Menge. Hier sind wir ganz schön frech mit der Notation, weil dieses d steht für winzig. Ja? Dieses dA in zwei Bedeutungen auftaucht. Links ist es ein infinitesimales Raumstück, ein kleines Raumstück, und rechts ist es der Inhalt dieses Raumstücks. Ja? Also sehen Sie, hier das dA, da stelle ich mir vor, zum Beispiel im Eindimensionalen, ein winziges Intervall. Die Wahrscheinlichkeit, dass das x in ein Intervall der Länge Epsilon fällt, wenn ich es zu tun habe mit der uniformen Verteilung am Einheitsintervall, das sollte gefälligst gerade Epsilon durch 1 Epsilon sein. Hier steht der Inhalt dieses. Man könnte daher schreiben V von dA geteilt durch V von S. Ja, dann wäre das genau die konsistente Geschichte wie vorher. Überhaupt aber kriegt diese Beziehung ihren guten Sinn unter dem Integral. Wenn wir nämlich uns fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in eine Menge A fällt, und das A sitzt in dem S, die Wahrscheinlichkeit, dass das x in die Menge A fällt, ist doch ein Oder-Ereignis über alle kleinen, winzigen Teilmengen von dem A, die aber gefälligst disjunkt gewählt werden sollen, nicht überlappend, weil sonst habe ich ein Problem, nicht, mit diesem Wegzählen des Durchschnittes. Aber stellen Sie sich ein Teilintervall vor vom Einheitsintervall. Ja? Dieses Teilintervall zerlegen Sie in winzige Bestandteile, disjunkt. Ja? Und fragen Sie, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das x in das Teilintervall fällt? Das ist die Summe über die Wahrscheinlichkeiten, dass das x in diese winzigen Bestandteile fällt. Und das schreiben Sie jetzt als Integral. Ja? Eine Summe über viele kleine Bestandteile, wenn das in einem vernünftigen Sinn gegen einen Grenzwert genommen wird, ja, wird zu einem Integral. Also hat diese Sache hier ihren Sinn, wenn man es sauber ausführt, oder auch gut intuitiv bedenkt, so wie wir das machen, auch dann kriegt sie ihren Sinn, ja. Wird aus der Summe über die vielen kleinen Bestandteile ein Integral, das ist ja auch nichts anderes als suggestiv für einen Grenzwert der Summe, Integral über A, Wahrscheinlichkeit, dass x in dA fällt, und jetzt gehen Sie her und nehmen das Integral über diese rechte Seite genauso. Integral über A, dA V von S. Und hier rechnen Sie einfach mit Zahlen. Ja, Integral über dA, über irgendeine Menge. Sie integrieren hier die 1 über eine Menge. Ja. Wenn Sie die 1 über ein Intervall integrieren, Integral 1 dA zwischen den Grenzen links und rechts. Integral von L bis R 1 dA. Was ist das? Wir geben den anderen auch eine Chance. Integral von L bis R 1 dA. Das können Sie mir schon sagen. Es ist auch gut, über solche Dinge zu reden. Der Punkt ist, es gibt hier Schwierigkeiten mit der Toffee-Technik. Ich könnte mir natürlich immer bücken, aber es ist gut, über diese Dinge zu reden. Das Fantastischste, aber eine Sache, die richtig einmal fantastisch war, auch in meinem Leben, war, ich hatte einen jungen Kollegen in Linz, der war blind. Ja? Und da haben wir ganz viel über so mathematische Inhalte geredet. Das war sehr schön. Ja? Insofern kann man das ruhig auch mal ein bisschen trainieren. Nur einmal, Integral von L bis R, L ist eine Zahl, R ist eine größere Zahl, über die 1 dA. Bitte. Ganz genau. Ganz. Wunderbar. Das sind die beiden super Antworten. Also die Stammfunktion der 1 ist einfach die Identität. Ja? Und wenn man die Identität jetzt hernimmt, obere Grenze minus untere Grenze, das ist nichts anderes als R minus L, das wäre die rechnerische Sache. Und die zeichnerische Sache, das ist die, Sie haben hier die reelle Achse, ja? Und Sie haben hier das L und hier das R und dann haben Sie hier die 1, die Sie aufintegrieren zwischen L und R und es gibt Ihnen nichts anderes als R minus L als Fläche unter dem Graphen. Ja? Okay? Also kommt hier das Volumen des Intervalls und allgemeiner, also der Inhalt des Intervalls, ja, und allgemeiner der Inhalt der Menge A geteilt durch den Inhalt der Menge S, gerade so, wie wir es wollen. Und jetzt, meine Damen und Herren, erinnern Sie sich, wir sind nicht stehen geblieben bei uniform verteilten Zufallsvariablen, auch schon im Diskreten nicht. Ja. Wir haben Gewichte betrachtet. Wir sind weggegangen von der rein zufälligen Wahl hin zu Verteilungsgewichten. Wir haben gesagt, der Ausgang A hat dieses Gewicht, jener Ausgang A' hat jenes Gewicht. Das waren die Gewichte Rho von A. Ja. Und dieses kriegt jetzt sein Analogon im Begriff der Dichte. Das kontinuierliche Analogon zu den Gewichten schaut so aus. Sie nehmen den infinitesimalen Inhalt dA und multiplizieren ihn mit einer Zahl, die von dem A abhängen kann. Hier mit dieser Zahl, dort mit jener Zahl. Und bekommen so die infinitesimalen Gewichte f von A mal dA, wobei dieses f eine Funktion ist mit nicht negativen Werten und der Eigenschaft, dass alle diese infinitesimalen Gewichte in Summe, Anführungszeichen, 1 ergeben. Wir haben aber kontinuierlich viele A's. Das heißt, wir müssen von einem Integral reden. Integral über S, f von a dA ist 1. Denken Sie bei dem S immer mal ans Einheitsintervall. Ja? Also wenn Sie bei dem S ans Einheitsintervall denken, haben Sie schon die halbe Mitte. Wenn Sie beim S auch mal bereit sind, ans Einheitsquadrat zu denken, dann haben Sie schon drei Viertel der Mitte. Ja? Und so geht es mit Pareto weiter. Ja? Also jedenfalls ist dieses Bild hier, das wichtige Bild ist dieses. Sie haben hier S, zum Beispiel das Einheitsintervall oder von mir aus auch die reelle Achse. Und Sie haben ein A und fragen Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass X in ein kleines Intervall dA um das A fällt. Und es soll sein, die Länge von dem kleinen Intervall mal der Funktionswert f an dieser Stelle. Und Sie wissen, was das ist. Diese kleine Länge mal die Höhe. Es ist die Fläche dieses roten Streifens. F von A mal dA. Natürlich werden Sie jetzt sagen, der schummelt, denn was ist das, ein Rechteck? Das ist ja hier irgendwo, gekrümmt. Ja, nicht gekrümmt, selbst wenn das steigt, das ist kein Rechteck, dann ist das ein Trapez. Ja. Und wenn das irgendwo das F gekrümmt ist, dann kommt noch mehr Schmutz dazu. Aber es ist wirklich nur Schmutz. Ja? Also das ist von höherer Ordnung klein, was Sie hier bekommen, wenn Sie den Grenzübergang bilden. Und es sitzt natürlich an der Wurzel der Analysis. Also und die Altväter Newton und Leibniz werden sich jetzt freuen. Sie brauchen an nichts anderes denken als an die Ursprünge in der Annalina, ja, das haben Sie ja dort auch gelernt, wie das ist mit dem Zusammenhang zwischen Fläche unter einem Graphen und dem Integral. Ja. Genau, der wichtigste Fall ist der, dass wir es zu tun haben mit einem Intervall als Grundmenge, Einheitsintervall. Oder ein allgemeineres Intervall mit den Endpunkten L links und R rechts. Dabei ist auch erlaubt, dass Sie das Intervall S gleich ganz R betrachten. Also wir können auch reden von Zufallsvariablen mit Werten in den reellen Zahlen und einer Dichte sowieso, das werden wir auch sehen. Also L kann minus unendlich und R kann plus unendlich sein. Damit haben wir unser S, ein Intervall, jetzt einmal vor Augen. Wann nennen wir eine Funktion f eine Dichtefunktion? Dann, wenn sie nicht negativ ist und ihre Fläche unter dem Graphen, das Integral von L bis R, f von A dA gleich 1 ist. Und wann sagen wir, dass eine Zufallsvariable mit Zielbereich S die Dichte f von A dA besitzt? Dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das x in ein Teilintervall CD fällt, nichts anderes ist als das Integral von C bis D, f von A, dA. Sie erinnern sich, das Gesamtintegral ist 1. Das haben wir von dem f verlangt. Deshalb brauche ich gar nicht mehr dividieren durch irgendeine Normierungskonstante, so wie wir das ganz am Anfang gemacht haben, dass wir durch das Gesamtvolumen von dem S dividieren. Nee, das kriegt ja dann das Integral 1, das hatten wir, ich gehe noch einmal auf die Folie zurück, ja hier verlangt, dass das Integral über das Gesamtintervall 1 ist. Genau. Wir schreiben dann kurz und suggestiv die Wahrscheinlichkeit, dass x in dA fällt, ist f von a mal dA. Und hier ist das magische Bild. Übernommen aus dem Buch. So, dieses hier, von mir gezeichnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das x in das Intervall von c bis d fällt. Ja? Das ist nichts anderes als die Fläche unter der Dichtefunktion, die Sie natürlich bekommen als Summe über alle diese Beiträge, dass das f in dA fällt, aufgefasst als Integral. So, jetzt, was versteht man unter der Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen? Die Verteilungsfunktion ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x kleiner gleich ausfällt als dieses kleine x, was man als Input für das f nimmt. F an der Stelle klein x ist die Wahrscheinlichkeit, dass das große x kleiner gleich ausfällt als klein x, Integral von minus unendlich bis x, f von a dA, kriegen Sie. Ja? Das heißt, die Verteilungsfunktion ist nichts anderes als eine Stammfunktion der Dichtefunktion. Ja? Stammfunktionen kriegen Sie ja auch raus, indem Sie diese Art von Integral bilden. Integral von irgendeinem Anfangswert bis x. Das ist die Stammfunktion. Das heißt, Sie sehen sofort, wie Sie aus der Verteilungsfunktion die Dichtefunktion wieder zurückkriegen. Ich gebe Ihnen eine Verteilungsfunktion. Wie kriegen Sie daraus die Dichtefunktion? Durch Ableiten, ganz genau. Also die Dichtefunktion ergibt sich durch Ableiten der Verteilungsfunktion und die Verteilungsfunktion ergibt sich durch Integrieren der Dichtefunktion vom linken Rand bis zu x. Wobei man das so versteht, wenn Sie zum Beispiel ein Intervall haben als Grundmenge, also wenn Ihr s ein Intervall ist, dann setzen Sie einfach die Dichtefunktion außerhalb des Intervalls gleich 0. Ja. Und so können Sie einfach immer denken an reellwertige Zufallsvariable, wenn Sie einfach dann außerhalb des Sie interessierenden S, ob das jetzt die positive Achse ist oder ob das das Einheitsintervall ist, die Dichtefunktion dann gleich 0 setzen. Ja. Und dann können Sie wirklich immer integrieren von minus unendlich bis x, um aus der Dichtefunktion die Verteilungsfunktion zu kriegen. Und jetzt wird es ganz konkret, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Beispielen. Und ich schlage vor, dass wir das wirklich langsam hier auf den Folien durchdiskutieren und Sie mich stoppen, wenn da irgendwas verdächtig bleibt. Erstes Beispiel. Eine auf dem Intervall 0,2 uniform verteilte Zufallsvariable. Was hat die für Dichte? Naja, außerhalb des Intervalls kann man sagen, ist das f gleich 0. Das interessiert uns ja sowieso nur, was hat das f auf dem Intervall von 0 bis 2 für Höhe und es uniform verteilt ist. Naja, uniforme Verteilung heißt, die Dichte muss konstant sein. Ja? Konstant sein. Frage, was ist der Wert der Dichtefunktion auf dem Intervall von 0 bis 2, wenn sie den konstanten Wert haben soll? Ich meine, eine Dichtefunktion, die muss Integral 1 haben. Ne? Und es steht schon da. Also die Dichte ist 1/2 mal dA, a zwischen 0 und 2 außerhalb. Bitte? 1/2 mal dA. Der Wert der Dichtefunktion ist 1/2 und zwar deshalb, dass das Integral über die Dichte, Integral von 0 bis 2, 1/2 mal dA, ja, Integral von 0 bis 2, 1/2 dA, 1 ist. Nächstes Beispiel. Ja, ich könnte mit irgendeinem Dichterfürsten sagen, was dem Intervall 0, 2 recht ist, ist dem Intervall von L bis R billig. Sie haben jetzt ein endliches Intervall. Endlich bezieht sich hier nicht auf die Anzahl der Punkte, die in dem Intervall ist. Die ist immer unendlich, wenn das eine positive Länge hat. Endlich bezieht sich hier auf die Länge des Intervalls. Also wenn man redet von einem endlichen Intervall, dann redet man in der Mathematik, im Slang, von einem Intervall endlicher Länge. Ja? So, was haben wir? Frage, was hat die uniforme Verteilung auf diesem Intervall für Dichte? Naja, die Dichte ist f von a dA, wobei die Dichtefunktion 1 durch die Länge des Intervalls ist. Ja, gerade so wie vorher. Einfach deshalb, damit das Integral 1 ist. Einverstanden? Also, wie beim Eheversprechen, wer Fragen und Probleme hat, der rede. Ja? Später können Sie auch noch reden. Sie können zum Beispiel auch reden und fragen am Freitag, das möchte ich hier einfließen lassen, wo ich vertreten werde von Frau Lenz, die ja heute auch anwesend ist, das offene Tutorium morgen wird ausfallen, dafür wird Frau Lenz am Freitag zur Vorlesungszeit hier sein und mit Ihnen so ein kleines Repetitorium machen, das werden Sie genießen und es wird am Freitag dann nicht gefilmt, also da können Sie noch mehr aus sich dann rausgehen, obwohl ich hier wirklich auch gute Erfahrungen mache mit dem Filmen, muss ich sagen. Sie haben eine Frage. Ja, das kriegen Sie dann auch am Freitag. Kriegen Sie von Frau Lenz und es wird auch im Netz. Doch, denn der Stoff des neuen Übungsblattes, was dann ausgegeben wird, bezieht sich ausschließlich auf die heutige Stunde. Ja? Also einfach deshalb, weil Rechnen mit Dichten eine Sache ist, die man auch gut üben soll. Und aus dem Grund haben wir das auch ganz gerne so gemacht. Ja? Nächstes Beispiel. Sie haben eine uniform verteilte Zufallsvariable am Einheitsintervall und Sie fragen sich, wie ist deren Quadrat verteilt? Ja? U sei uniform am Einheitsintervall, U Quadrat nimmt dann seine Werte an wo? Wenn das U in 0, 1 fällt, wo fällt das U Quadrat hin? Was ist der Wertebereich? Also wieder, ne? Sie haben es auf den Lippen, wieder im Einheitsintervall. Das U-Quadrat ist wieder eine Zufallsvariable mit Werten im Einheitsintervall. Was glauben Sie, fällt das U-Quadrat eher ins Intervall von 0 bis 1/2 oder eher ins Intervall von 0, von 1/2 bis 1? Ich habe jetzt nach dem U-Quadrat gefragt. Das U gebonkt. Ja, das U, für das ist das gleich wahrscheinlich. Und fürs U Quadrat? Näher in die Mitte. U Quadrat. Also, was ist das Quadrat von 1/2? Das Quadrat von 1/2 ist 1/4. Wird kleiner. Das wird deutlich kleiner immer. Das Quadrat von einer Zahl zwischen 0 und 1 reduziert. Ja. Pusht es gegen die Null. Wo wird die Dichte des U-Quadrat größer sein? In der Nähe der Null oder in der Nähe der 1? In der Nähe der Null. Einfach deshalb, weil die Operation quadriere, ja, pusht diese Zahlen zwischen 0 und 1 gegen die 0. Das heißt, Sie können sich vorstellen, da wird diese uniforme Verteilung wird umgeschaufelt, ja, mit der Operation Quadriere gegen die 0. Und wir können uns fragen, wie schaut denn die Dichte des U-Quadrat am Einheitsintervall aus? Das ist eigentlich eine nette Frage, oder? Sowas gibt da Futter, oder? Sowas gibt Futter für schöne Übungsaufgaben, ppp. Ja. Das machen wir jetzt. Und der Trick geht, der wirklich nett ist, also ich hoffe, Sie verlieben sich in den Trick, der geht über die Verteilungsfunktion. Wir rechnen uns aus, die Wahrscheinlichkeit, dass das U-Quadrat, was wir x taufen, x ist U-Quadrat, per Definition jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses x kleiner gleich ausfällt einem kleinen x. Denn Sie wissen, wenn wir dieses haben, dann haben wir die Verteilungsfunktion und aus der Verteilungsfunktion kriegen wir die Dichtefunktion durch Ableiten. Das haben wir vorher diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich klein x ist, ist dasselbe wie das x Quadrat kleiner gleich klein x ist. Ach, jetzt habe ich einen Unsinn gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich x ist, ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass u Quadrat kleiner gleich x ist. U Quadrat kleiner gleich x. Nicht seufzen, das ist nicht so tragisch. Ich brauche nichts anderes tun, als statt dem x, und jetzt schreibe ich das doch an die Tafel, ja, statt dem x setze ich das u Quadrat ein. U Quadrat kleiner gleich x. Aber dass das u Quadrat kleiner gleich x ist, ist völlig gleichbedeutend damit, dass das u kleiner gleich Wurzel aus x ist. Oder? U Quadrat ist dasselbe wie das x. Und jetzt haben Sie die Wahrscheinlichkeit, dass u kleiner gleich Wurzel aus x ist. Was ist das? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine uniform verteilte Zufallsvariable kleiner gleich Wurzel aus x ausfällt. Das ist nichts anderes als Wurzel aus x. Einverstanden? Und jetzt haben Sie die Verteilungsfunktion, die ist das Integral von 0 bis x f von a dA. Wie vorher definiert und diskutiert. Und das f kriegen Sie jetzt raus durch Ableiten des Wurzel aus x. Was ist Wurzel aus x abgeleitet? Wie kriege ich das her? Naja, das macht man am besten so, dass man das als Potenz schreibt. Die Wurzel aus x ist x hoch 1/2. X hoch 1/2. Und Ableiten einer Potenz passiert so, dass man den Exponenten runterschreibt und dann in der Potenz um 1 erniedrigt. Also die Ableitung von x hoch 1/2 ist 1/2 mal x hoch minus 1, halb, x hoch minus 1/2, also 1/2 minus 1 ist minus 1/2, ja. 1/2 mal x hoch minus 1/2 ist 1/2 mal 1 geteilt durch die Wurzel von x. 1 geteilt durch die Wurzel von x. Ja, genau. Das ist 1/2 mal 1 geteilt durch die Wurzel von x. Und wissen Sie, wie diese Dichtefunktion aussieht in der Nähe von 0? Wenn Sie zum Beispiel einsetzen, x gleich 1 Millionstel. X gleich 1 Millionstel. Was ist dann 1 geteilt durch die Wurzel aus x? Also ich gehe jetzt ganz in die Nähe von 0, x gleich 1 Millionstel, und frage, wie schaut die Dichte an der Stelle 1 Millionstel aus? Das ist 1/2 mal 1 durch die Wurzel aus x. Na, wer sagt's? Eins durch eine ganz kleine Zahl ist? Nein. Eins durch eine ganz kleine Zahl ist ganz groß. Ja? Also eins durch unendlich ist es erst im Grenzwert bei 0. Ja? Aber wenn ich frage, wie groß ist die Dichte bei x gleich 1 Millionstel, dann müssen Sie hergehen und die Wurzel aus 1 Millionstel ziehen und reziprok nehmen. Ja, das können Sie auch so machen, dass Sie zuerst reziprok nehmen, dann sind Sie bei 1 Million. Und die Wurzel aus 1 Million ist 1000. Ja? Also die Dichte an der Stelle x gleich 1 Millionstel ist 1/2 mal 1000 ist 500. Ja? Ziemlich groß. Sie sehen diese Funktion, ich zeichne sie jetzt in die Luft, die geht für x gegen 0 gegen unendlich. Aber immer noch so, dass das Integral unter dieser Funktion, wenn Sie es integrieren, 1/2 mal 1 durch Wurzel auf x, wenn Sie das integrieren zwischen 0 und 1, was müssen Sie machen? Sie müssen die Stammfunktion bilden. Die Stammfunktion von dem ist nichts anderes als Wurzel auf x. Ja? Sie machen das rückgängig. Sie nehmen die Stammfunktion an den Grenzen 1 und 0. Die Stammfunktion an der Stelle 1 ist Wurzel aus 1. Die Stammfunktion an der Stelle 0 ist Wurzel aus 0. Die Differenz ist 1. Ja? Schließen sich die Kreise ganz nett, oder? Und Sie sehen, Sie haben durch diese simple Operation u geht in u Quadrat eine Zufallsvariable produziert, die in der Nähe der 0 eine unbeschränkte Dichte hat. Also die Dichte von dem wird riesig in der Nähe der 0, ja? Aber eben weil Sie an die Gewichte denken immer als f von a mal da, ja? Kriegen Sie immer noch ein endliches Integral, nämlich 1. Ja. Also Sie merken sich, dass 1 durch die Wurzel aus x integriert zwischen 0 und 1 eine endliche Zahl ergibt. Obwohl das unendlich wird bei der 0. Ja. Würden Sie das übrigens gemacht haben mit einer anderen Potenz hier, zum Beispiel 1 durch x, dann hätten sie unendlich gekriegt. Ja, das Integral von 0 bis 1 über 1 durch x liefert ihnen unendlich. Aber das steht hier ja nicht so zur Debatte. Nächstes Beispiel. Wir fangen an mit unserem Freund aus Beispiel 1 oder 2, die uniforme Verteilung auf dem Intervall von 0 bis 2. Ja? Und fragen uns, wie ist u Quadrat verteilt, wenn u uniform auf 0, 2 verteilt ist? Die Zauberlehre ist dieselbe. Wir fragen uns nach der Wahrscheinlichkeit, dass u Quadrat, was wieder wir x nennen, dass dieses u Quadrat kleiner gleich x ist. Aber dass u Quadrat kleiner gleich x ist, ist gleichbedeutend damit, dass u kleiner gleich Wurzel aus x ist. Selbe wie vorher. Und jetzt frage ich, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine auf 0, 2 uniform verteilte Zufallsvariable kleiner gleich eine Zahl sowieso ist? Naja, da kommt der Faktor 1/2 dazu, den wir vorher diskutiert haben. Ne? Das ist, wenn Sie zum Beispiel Wurzel aus x, denken Sie an ein Beispiel, Wurzel aus x sei zum Beispiel 0,3. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese auf 0,2 uniform verteilte Zufallsvariable kleiner gleich ausfällt als 0,3, das ist nicht etwa 0,3, sondern muss es mit dem 1/2 multiplizieren, was da die Dichte von dem U ist. 1/2 mal Wurzel aus x. Und dieses hier soll jetzt das Integral über die Dichte sein. Man bilde die Ableitung und es ist dasselbe wie vorher, aber es kommt halt hier dieses 1/2 dazu und wir haben 1/4 mal 1 durch Wurzel aus x. Also das ist wirklich nicht erstaunlich, dass man hier, wenn Sie das alles so skaliert mit einem Faktor 1/2, dass Sie das hier durchzieht. Nächstes Beispiel. Wir haben eine uniform verteilte Zufallsvariable auf 0,1 und bilden deren Logarithmus. Was ist, wenn ich von einer Zahl zwischen 0 und 1 den natürlichen Logarithmus bilde? Fragen wir uns erst einmal, wie schaut denn der natürliche Logarithmus von 1 aus? Der natürliche Logarithmus von 1 ist 0, genau. Der natürliche Logarithmus von zum Beispiel 1 durch e, der natürliche Logarithmus von e hoch minus 1, das ist 1 durch 2,7 sowieso, der ist minus 1. Ja? ln von e hoch minus 1 ist minus 1. ln von e hoch minus 2 ist minus 2. ln von e hoch minus 3 ist minus 3. Das heißt, die Logarithmusfunktion, die hat zwischen 0 und 1 einen Graphen, wie Sie wissen, der geht gegen minus unendlich. Was ich jetzt mache, ist, ich multipliziere das mit minus 1 und dann kriege ich etwas, was hier gegen plus unendlich geht. Ja? Also der Logarithmus von u mit minus 1 multipliziert, wird dann eine Zufallsvariable sein, die ihre Werte annimmt in den positiven reellen Zahlen. In den positiven reellen Zahlen. Ne? Das ln u ist was Negatives, das minus ln u ist was Positives. Frage, was ist die Dichte dieser Zufallsvariablen? Und Sie wissen jetzt, wie das geht. Wir fragen uns erst einmal nach der Verteilungsfunktion. Wir fragen uns nach der Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich klein x ist. X war ja minus ln u. Und jetzt müssen wir dieses Ereignis, minus ln u kleiner gleich x, müssen wir übersetzen in ein Ereignis, wo das u links alleine dasteht. Ja. Wie bringen uns das minus ln los? Durch welche Operation bringen uns das minus ln los, dass das u hier isoliert wird? Was müssen wir auf das minus ln loslassen? Genau, e hoch minus ln u kleiner gleich e hoch x. E ist eine monotone Funktion, das funktioniert. Ja. Und was ist e hoch minus ln u? E hoch minus ln u? Nee, das ist, also e hoch ln u ist u. Ja. Und e hoch minus ln u ist dann, genau, 1 durch u. Das heißt, wir hätten hier, wenn wir das e hoch anwenden, dann hätten wir hier 1 durch U kleiner gleich E hoch X. 1 durch U kleiner gleich E hoch X. Oder E hoch minus X kleiner gleich U. Ja? Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass U größer gleich ausfällt als E hoch minus X? Die Wahrscheinlichkeit, dass U größer gleich ausfällt als E hoch minus X. Die Wahrscheinlichkeit, dass U hier reinfällt. Das ist nichts anderes als 1 minus E hoch minus X. Schauen wir, ob das rauskommt. Genau. Okay? 1 minus E hoch minus X. Das ist die Verteilungsfunktion. Wenn wir dieses ableiten, kriegen wir die Dichtefunktion. Was ist minus E hoch minus X abgeleitet? Naja, Kettenregel. E hoch minus X und dann nur mit einem Minusmultiplik. E. Genau, das Minus vorne geht weg durch die innere Ableitung. Das heißt, da ist nichts anderes als E hoch minus X, was da steht. Und wir kriegen dieses als Dichtefunktion. Ja? Das heißt, der Graph von dem schaut so aus, an der Stelle 0 ist es 1 und dann nimmt es exponentiell ab. Ja? Das ist der Graph von dieser Funktion f von x. So, jetzt Erwartungswert und Varianz bei Dichten. Sie erinnern sich, der Erwartungswert im diskreten Fall war Wert mal Gewicht und dann aufsummiert. Und jetzt wird aus der Summe ein Integral. Ja? Wenn ich Dichte f von a dA habe, bilde ich das Integral von L bis R a mal f von a dA. Sie sehen, da kommt einfach der Wert a dazu, so wie auch vorher. Wert mal Gewicht und jetzt Wert mal Dichte. Aufsummiert, aufintegriert. Wie schaut es aus mit der Varianz? Bei der Varianz war das die Summe über die quadratischen Abweichungen von Wert zu Erwartungswert. Gewichtet mit den Gewichten. Genau das passiert hier. Integral a minus Erwartungswert zum Quadrat f von a dA. Natürlich müssen wir immer voraussetzen, dass da nicht unendlich minus unendlich steht, so wie wir das a im Diskreten einmal gesehen haben. Und das schreiben wir einfach her als vorausgesetzt, die Integrale sind wohl definiert. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Formel. Diese Formel, die wir auch schon mal diskutiert hatten, wo wir gesagt haben, was ist denn, wenn ich eine Zufallsvariable x weiterverarbeite in die reellen Zahlen und dann den Erwartungswert von h von x bilde. Also ich mache das vielleicht so. Ja, ich geh einmal vielleicht so. Das ist wichtig genug, dass ich das... Und da haben wir gehabt, dass der Erwartungswert der Zufallsvariablen h von x im Diskreten war die Summe über alle h von a mal rho von a, a Element aus S. Ja? Das war die Formel, mit der wir eine ganze Menge anfangen konnten im Diskreten. Und wenn wir jetzt nichts anderes haben als eine kontinuierliche Situation, das heißt, statt der diskreten Gewichte haben wir es jetzt zu tun mit einer Dichtefunktion f, dann wird aus der Formel, die oben projiziert ist. Ja? Der Erwartungswert h von x ist integral über h von a, f von a dA. Und das, was ich hier gezeichnet habe für eine Dichte im zum Beispiel r hoch d, ist auf der Folie erstmal angeschrieben für eine Situation, wo das s eine Teilmenge des r ist, ein Intervall von L bis R, und auf dem L bis R haben wir unsere Dichte F, und dann haben wir eine Abbildung hier von H in die reelle Achse und fragen uns, was ist der Erwartungswert von H von X. Und genau die Verallgemeinerung von dem da drüben, oder die Spezialisierung in dem Fall, von dem da drüben, ist nichts anderes, als dass das Integral h von a, f von a, dA ist. Ja? Und jetzt kommt eine wichtige Definition, Die zweite große Verteilung, die wir heute uns vornehmen, neben der Uniformen, ist die Exponentialverteilung. Eine Zufallsvariable x mit Zielbereich R plus heißt Standard-Exponential verteilt, wenn ihre Dichte von der Form e hoch minus x dx ist. E hoch minus x dx, diese Funktion, die bei x gleich 0 den Wert 1 annimmt und dann exponentiell abnimmt. Frage: Wie schaut die Wahrscheinlichkeit aus, dass das x größer gleich t ausfällt? Dass Sie länger warten müssen als bis zum Zeitpunkt t. Ich nehme schon in den Mund, Exponentialverteilungen haben was zu tun mit Wartezeiten. Ja. Bei exponentialverteilten Zufallsvariablen können Sie immer wieder mal, das werden Sie sofort sehen, warum, an zufällige Wartezeiten denken. Und das wäre also jetzt die Wahrscheinlichkeit, Sie müssen länger warten als bis zu t. Was ist das? Das ist das Integral von t bis unendlich über die Dichte. Integral von t bis unendlich, e hoch minus x dx. Und das sind so Leckerbissen, da kann man endlich einmal sehen, wozu die Annalina gut ist. Ja? Also hier in der Vorlesung zumindest. Integral von t bis unendlich, e hoch minus x dx. Die Stammfunktion von e hoch minus x ist minus e hoch minus x. Wenn Sie das einsetzen an der Stelle unendlich, e hoch minus unendlich ist 0, e hoch minus unendlich ist 0, ja. Und minus t, okay, das gibt die andere Grenze. Das heißt e hoch minus t. Die Wahrscheinlichkeit, um in dem Jargon zu bleiben, dass Sie länger warten müssen als bis zu t, ist e hoch minus t. Nimmt exponentiell ab. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich t ausfällt, ist das Komplementäre dazu. 1 minus e hoch minus t. Ja? 1 minus e hoch minus t, diese Funktion, die schaut so aus. Das e hoch minus t schaut so aus und 1 minus e hoch minus t schaut so aus. 1 minus e hoch minus t, wenn das die t-Achse ist. Ja? die nähert sich der 1 asymptotisch an. Erwartungswert und Varianz einer standardexponential verteilten Zufallsvariablen, da muss ich Sie erinnern an die Regel der partiellen Integration. Integral uv' ist uv minus Integral u'v. Das kriegen Sie sofort raus, indem Sie das uv differenzieren auf der Produktregel. Und dann sehen Sie, ha, das u mal v ist eine Stammfunktion von uv' plus u'v. Ja? Also da steht nicht viel mehr dahinter. Und das Gute ist, dass man jetzt da mit zum Beispiel Integral von 0 bis unendlich x mal e hoch minus x dx schön ausrechnen können. Ja? Das ist nämlich nichts anderes als der Erwartungswert einer exponential verteilten Zufallsvariablen. Regel, wie kriege ich einen Erwartungswert raus? Integral Wert mal Dichte. Integral Wert x mal Dichte e hoch minus x dx. Was ist das, wenn ich das integriere von 0 bis unendlich? Naja, da müssen Sie das eine als u, das andere als v' taufen. Und das v' integrieren, an den Grenzen nehmen dann das uv und dann hier das u ableiten und das v durch Integration des v' kriegen. Also, wie ist es? Das x ist mein u. Ich mache Ihnen ein x für ein u vor. Ja? X ist mein u und das v' ist mein e hoch minus x. Das ist deshalb gut, weil e hoch minus x kann man schön integrieren. E hoch minus x integriert ist minus e hoch minus x. Hier steht also nichts anderes als das uv. An den Grenzen unendlich und 0 ist, was ist das, wenn ich das an den Grenzen unendlich und 0 nehme? X mal e hoch minus x an die Grenze bei unendlich? X mal e hoch minus x bei unendlich? Ja, da kann man Angst kriegen, weil das ist irgendwie unendlich mal 0. Ja? Aber keine Angst. Das e hoch minus x sagt zu dem x, du Gnom, ich mach dich nieder. Ja, e hoch minus x, ja, das ist also viel mächtiger geht das gegen 0, als das andere gegen unendlich geht. Kann man sofort mit einer Reihenentwicklung sehen oder was immer. Und das ist also 0, an der Stelle 0 ja sowieso. Ja. Und wenn man hier das andere nimmt, das x differenziert ist 1, das v' integriert ist wieder minus e hoch minus x mit dem Vorteil und so. Und dieses hier, Integral von 0 bis unendlich e hoch minus x dx, ist 1. Ja? Integral von 0 bis unendlich e hoch minus x dx ist 1. Das e hoch minus x ist eine Dichtefunktion. Muss 1 ergeben. Ja? Beim Quadrat, das rechne ich Ihnen jetzt nicht vor, ist dasselbe. Ja? Genau dasselbe in grün. Wir haben x Quadrat, das lässt sich schön differenzieren. Wir haben e hoch minus x, das lässt sich schön integrieren. Wieder ein Fressen für die partielle Integration. Ja? Und es kommt raus, der Erwartungswert von x Quadrat ist 2. Ja? Was ist die Varianz einer standardexponential verteilten Zufallsvariablen? Ihr habt es gehört. 1. Und der Grund ist, wir haben eine tolle Formel für die Varianz, die ist nämlich der Erwartungswert des x Quadrat minus der quadrierte Erwartungswert. Ja? E von x Quadrat minus Quadrat von ex 2 minus 1 Quadrat ist 1. Ja? Also der Erwartungswert von einer standardexponential verteilten und die Varianz von einer standardexponential verteilten ist beide Male 1. Einverstanden. So, sei x standardexponential verteilt, was ist die Dichte seiner Hälfte? Ja, also wir haben standardexponential verteiltes x und was wir machen ist, wir stauchen das x auf seine Hälfte und kriegen y definiert als ein halb x. Was ist die Dichte von y? Wir haben unser Zaubermittel. Wir können hinschreiben, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass y kleiner gleich klein y ist. Und ich mache es jetzt einmal umgekehrt. Ich sage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das große y größer ausfällt als y? Denn mit diesen Wahrscheinlichkeiten größer auszufallen, kann man bei exponentiell verteilten Zufallsvariablen schön rechnen. Ja? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass y größer ausfällt als klein y? Das ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass das x größer ausfällt als 2 mal klein y. Ne? Wieder triviale Umrechnung. Und das ist e hoch minus 2y. Klar. Also ist die Verteilungsfunktion von y, was ist die Verteilungsfunktion von y? Wenn ich hier habe, die Wahrscheinlichkeit, dass das größer als klein y ausfällt, ist dieses. Die Verteilungsfunktion ist das Komplementäre 1 minus dem. 1 minus e hoch minus 2y. Und die Dichte kriegen Sie durch Ableiten der Verteilungsfunktion. Dieses abgeleitet nach der Kettenregel ist e hoch minus 2y mal die innere Ableitung 2 und dann noch dieses Minus, also minus 2 ist die innere Ableitung und mit dem Minus hier ist es 2 mal e hoch minus 2y. Sie sehen, wie sich dieses 1/2 hier bemerkbar macht in der Dichte. Erstens einmal kommt e hoch minus 2y und außerdem kommt noch ein Vorfaktor 2. Und noch ein dy, was hier zu kommen hat, weil es auch hier steht, ja, und auf den Folien korrigiert wird. Vielen Dank, Frau Lehn. Und jetzt beweise ich Ihnen ein Lemma, was sehr anschaulich ist und hilfreich. Wenn Sie eine Zufallsvariable haben mit Dichte f und Sie gehen über zu 1 durch Lambda mal x, also zum Beispiel, wenn das Lambda gleich 2 ist, nehmen Sie einfach von dem x die Hälfte. Sie stauchen das um den Faktor 2. Denken Sie an Lambda gleich 2. Ja? Dann behaupte ich, hat dieses y die Dichte f von 2y mal 2 mal dy. Bleiben wir bei Lambda gleich 2 in unserer Vorstellung für den Moment. Ja? Wie kann man sich sowas vorstellen? Dazu gleich ein Wort mehr. Und zuerst aber kommt der Zweizeiler Beweis. Der Beweis ist ganz einfach. Wir fragen uns, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass y zwischen c und d fällt? Wir hätten da auch nur arbeiten können mit y kleiner gleich d. Aber jetzt einmal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass y zwischen c und d fällt. Das ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass das x zwischen lambda c und lambda d fällt. Weil das x geht ja aus dem y hervor durch Streckung mit dem lambda. Wenn das y aus dem x hervorging durch Stauchung mit dem lambda, mache ich das ja rückgängig und schreibe dann hin, was das ist, nämlich Integral von der unteren Grenze lambda mal c bis zur oberen Grenze lambda mal d, f von x dx, ja, und bekomme durch eine einfache Substitution, nämlich x gleich lambda mal y, x gleich lambda mal y, aus dem Integral dieses Integral. Das ist Integral von c bis d, f von lambda y mal lambda dy. Und ich sehe, dieses hier ist die Dichte. Dieses hier ist die Dichte, so wie behauptet. Frage, was geht hier ab? Hier geht ab ein Stauchen oder Strecken mit dem Faktor Lambda. Wenn Sie sich fragen, was hat das um Lambda gestauchte x, dieses 1 durch Lambda x, für Dichte an der Stelle y? Die Antwort ist, schlag nach beim Urbild, also fragt das x, was es an seiner entsprechenden Stelle für Dichte hatte Und wenn Sie das Y fragen, wie dicht bist du bei dem kleinen Y-Verteil, dann müssen Sie das X fragen, wie dicht bist du bei Lambda mal dem kleinen Y verteilt. Ja? Aus dem Grund hier F an der Stelle Lambda Y. Das F gehört zu dem X. Und dann müssen Sie Lambda Y einsetzen und dann dürfen Sie den Streckungsfaktor Lambda nicht vergessen, der Ihnen ein dx überführt in ein möglicherweise nur halb so großes dy, ja, sodass es dann naturgemäß dort dichter wird. Ja. Also da müssen Sie es einfach dann mit dem Faktor 2 noch multiplizieren. Und dieses hier ist zusammengefasst in der Heuristik, in der flotten Heuristik. Die Wahrscheinlichkeit, dass y in dy fällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in d lambda mal y fällt. Das ist die Übersetzung von x zu y. Und da wird auch dieses kleine Flächenelement gestreckt mit dem Faktor Lambda, was sich hier ergibt dann durch diese Geschichte, was sozusagen differenziell gedacht das Ganze nur einmal ganz schnell beleuchtet. Ja. Aber Sie haben vorher den Beweis gesehen, wie man das unter dem Integral auch ganz lupenrein verifiziert. Ja, jetzt die Definition Exponentialverteilung zum Parameter Lambda. Die Definition steht hier. Was ist Exponentialverteilung mit Parameter Lambda? Die hat definitionsgemäß die Dichte e hoch minus Lambda y mal Lambda mal dy. Das ist die Definition von exponentiell verteilt mit Parameter Lambda. Und da fühlen Sie sich jetzt an etwas erinnert. Das hatten wir eben. Ja? Man nimmt die Standard-Exponentialverteilung und geht über zu e hoch minus Lambda y und schreibt hier mit dem Lambda. Wenn ich Lambda y wieder bilde, bin ich zurück bei einer Standard-Exponentialverteilung. Das ist das, was wir gerade eben diskutiert haben. Ne? Also wenn ich mit Lambda multipliziere, heißt es da, ich gehe zu 1 durch Lambda über und das 1 durch Lambda mal Lambda ist auch wieder putzt das Lambda weg. Ja? Also x gleich Lambda y ist dann Standard-Exponential verteilt. Also ist es ganz einfach auszurechnen, was ist der Erwartungswert von dem y. Wenn das y nichts anderes ist als x durch Lambda, wobei das x standardexponential verteilt ist, dann hat es als Erwartungswert nichts anderes als das 1 durch Lambda-fache von dem x. Der Erwartungswert vom x ist 1, also steht da, der Erwartungswert von y ist 1 durch Lambda. Ja, das ist einfach, man rechnet es um in eine standardexponential verteilte. Dort wissen wir, was der Erwartungswert ist und wir sehen, was dann hier rauskommt. Was ist die Varianz von dem y? Ich behaupte, die Varianz von dem y ist 1 durch Lambda Quadrat. Naja, y ist x durch Lambda. X, diese standardexponential verteilte x, hat Varianz 1, haben wir vorher diskutiert. Ja? Das x hat Varianz 1. Und daher hat 1 durch Lambda mal x hat Varianz 1 durch Lambda Quadrat. Ja? Weil immer bei der Varianz der Faktor quadratisch rausgeht. Jetzt erinnern wir noch an die Exponentialapproximation. Den Namen haben Sie noch nicht gehört, aber Sie haben sie schon gesehen. Wenn man nämlich geometrisch verteilte Zufallsvariablen nehmen mit einer kleinen Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja? Sie werfen immer wieder die Münze und zwar mit einem winzig kleinen p. Dann müssen Sie ganz lang warten auf den ersten Erfolg. Wenn Sie jetzt die Wartezeit t, die da geometrisch verteilt ist und riesengroß, mit dem kleinen p multiplizieren, also Sie nehmen p mal t und t ist exponentiell verteilt zum Parameter p und das p ist winzig klein. Ja? dann holen Sie sich sozusagen diese große Wartezeit wieder ins Bild, denn der Erwartungswert von P mal T, was ist der Erwartungswert von P mal T, wenn das T geometrisch verteilt ist zum Parameter P? T ist geometrisch verteilt zum Parameter P. Was ist der Erwartungswert von sowas? Haben Sie das noch drauf? Der Erwartungswert einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen. Wenn jedes p-te Mal, nee, wenn jedes 1 durch p-te Mal ein Erfolg kommt, zum Beispiel p gleich 1/2, jedes zweite Mal im Mittel kommt ein Erfolg, die Zeit bis zum nächsten Erfolg ist in Erwartung 2. Ja? Und wenn jedes dritte Mal ein Erfolg kommt im Mittel, dann ist das p 1/3, die Zeit, der Erwartungswert ist 3. Das heißt, der Erwartungswert einer geometrisch verteilten zum Parameter p ist 1 durch p. Ja? Und der Erwartungswert von p mal t, wenn das t geometrisch verteilt ist, zum Parameter p, ist dann 1. Sie haben das reingeholt, zu einer Zufallsvariable mit Erwartungswert 1 skaliert. Und was wir uns damals überlegt haben, war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine geometrisch verteilte mit einem großen Erwartungswert, wenn ich sie teile durch den Erwartungswert, dass das größer gleich t ausfällt, konvergiert gegen e hoch minus t. Das war unser Satz, den wir damals bewiesen haben, gesagt haben, ach, diese Wahrscheinlichkeiten, dass die für Ereignis, dass man länger warten muss als bis zu t, mal dem Erwartungswert, wenn ich es rüber multipliziere, auf der Skala des Erwartungswertes gerade dann t, das konvergiert gegen e hoch minus t. Und Sie sehen, das kann man folgendermaßen umschreiben. Ist x eine standardexponential verteilte Zufallsvariable, dann konvergiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine geometrisch verteilte länger als t mal ihr Erwartungswert auf sich warten lässt, gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die standardexponential verteilte länger als t auf sich warten lässt. Das heißt also, wenn Sie so exponential verteilte mit kleinem Erwartungswert, wo Sie oft was machen, Versuch und irgendwann einmal ist Erfolg, auf die richtige Skala bringen, dann wird daraus eine exponential verteilte Zufallsvariable. Ja. Man sagt dafür auch, die Folge der Zufallsvariablen geometrisch verteilt mit großem Erwartungswert, wenn ich sie so standardisiere, wenn ich sie so behandle, Zufallsvariable durch ihren Erwartungswert konvergiert in Verteilung gegen eine Zufallsvariable x. Salopp gesprochen, für kleines p kann man eine geometrisch p verteilte Zufallsvariable ins Bild zurückholen, indem man p mal y betrachtet und dieses ist dann annähernd exponential verteilt. Dazu gibt es noch eine schöne Illustration, die ich Ihnen zeigen möchte. Wenn man hier p gleich ein Zehntel nehmen und die Gewichte einer geometrischen Zufallsvariablen mit p gleich ein Zehntel uns hinschreiben. Ne? Dann wissen wir, aha, der Erwartungswert von geometrisch mit p gleich ein Zehntel, der ist bei 10. Ja? Und jetzt bilde ich ein Zehntel mal dieses Ding. Dann sind die Gewichte nach wie vor diskret und der Erwartungswert ist nicht mehr bei 10, sondern bei 1. Und das passiert hier. Also dieses sind die Gewichte von 1/10 mal eine geometrisch verteilte zum Parameter 10. Und diese Gewichte, die sind jetzt bei 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 als Stäbe aufgezeichnet. Ja, also das Gewicht bei 5/10, 1, 2, 3, 4, 5, ist nichts anderes als die Fläche dieses Stabes. Ja, von dieser geometrisch verteilten, die da ist, 1/10 mal sie selbst. Die nimmt ja die Werte 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 und so weiter an und hat hier diese Gewichte. Und dagegen gestellt ist die Dichte einer Standard-Exponentialverteilten. Und Sie sehen, ziemlich neu dran. Wie ist es, wenn man jetzt nicht mit p gleich 1/10, sondern mit p gleich 1/100 arbeiten? Dann schaut es so aus. Ja? 1/100 mal eine geometrische mit Parameter 1/100 nimmt ihre Werte an bei 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100. Ja? Und die Gewichte, mit denen sie das tut, ist jeweils die Fläche des entsprechenden Stabes. Ja? Und dann sehen Sie, wie hier ein Grenzwertsatz, dass nämlich diese Verteilungen konvergieren gegen die Exponentialverteilung, tatsächlich Gestalt annimmt. Ja. So, zum Drüberstreuen möchte ich Ihnen jetzt noch etwas erzählen in den letzten Minuten, als Nachtrag zum letzten Mal. Und zwar zwei grundlegende Eigenschaften des Erwartungswertes, die erst jetzt, wenn wir nämlich mit Dichten rechnen, so richtig schöne Konturen gewinnen. Und die schauen so aus. Zwei kleine Lemmata, deren Beweis im Kontinuierlichen das Niveau dieser dieser Veranstaltung, was die Mathematik betrifft, übersteigen würde, weil wir hier ganz andere Zielsetzungen haben, als Integrationstheorie zu betreiben. Aber zu arbeiten mit diesen Dingen ist wunderbar. Also das Positivitätslemma besagt, für eine reellwertige Zufallsvariable gelte, sie sei größer gleich 0. Das wollen wir mal voraussetzen. Wir haben eine Zufallsvariable, die ihre Werte in den positiven reellen Zahlen annimmt. Dann gilt, der Erwartungswert ist größer gleich 0. Ja, was soll er sonst sein? Ne? Aber diese zweite Geschichte hier ist schon ganz, ganz interessant. Der Erwartungswert von x ist gleich 0, genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert 0 annimmt, gleich 1 ist. Also Sie haben etwas, was die Werte in den positiven reellen Zahlen annimmt, das kann nur dann positiven Erwartungswert haben, wann die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo größer als 0 ist, auch positive Wahrscheinlichkeit hat. Dieses hier zu beweisen, ist einfach im Diskreten, ist mathematisch anspruchsvoll im Kontinuierlichen, aber damit zu arbeiten, ist allemal beruhigend und vernünftig, auch im Kontinuierlichen. Ein zweites Lemma gibt es, das Monotonie-Lemma, was besagt, für reellwertige Zufallsvariable x1 kleiner gleich x2 mit wohldefiniertem Erwartungswert gilt auch dann, dass der Erwartungswert von x2 1 kleiner gleich dem Erwartungswert von x2 ist. Ja? Ich möchte Ihnen das Studium dieser Geschichte ans Herz legen, nur im diskreten Fall. Ich möchte Ihnen hier nur den Hinweis geben auf die Folien und auch aufs Buch. Das steht also so dort, der Beweis des Positivitätslemmas, x ist größer gleich 0, das ist gleichbedeutend damit, dass das Ereignis, dass x kleiner als 0 ausfällt, unmöglich ist. Ja, so ist das definiert. Und das heißt, für alle negativen Ausgänge A gilt dann, dass das Ereignis x fällt auf A ein Teilereignis des unmöglichen Ereignisses ist. Insbesondere hat es Wahrscheinlichkeit 0, dieser Ausgang. Ja? Darauf folgt, der Erwartungswert von x ist doch definiert als die Summe über alle a mal Wahrscheinlichkeit, dass das a angenommen wird. Das kann ich zerteilen in die negativen Ausgänge und in die positiven Ausgänge, weil die hier aber alle den Wert 0 beitragen, bleibt hier diese Gleichheit über. Und wenn wir diese Gleichheit haben, der Erwartungswert von x ist die Summe über alle positiven Werte, a mal Wahrscheinlichkeit, dass das a angenommen wird, dann sehen wir schon. Hier steht auf jeden Fall was nicht Negatives, da wird ja nur über nicht negative Zahlen summiert. Und die Tatsache, dass dieses hier 0 ist, ist äquivalent dazu, dass hier alle Summanden 0 sind. Ja? Hier alle Summanden sind nur dann 0, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das x auf etwas, was nicht gleich 0 ist, fällt, verschwindet. Ja? Das ist ganz einfach, genauso das Monotonielemma. Hier kann man reinbringen die Linearität des Erwartungswertes, die sofort besagt, x1 kleiner gleich x2 ist gleichbedeutend mit x2 kleiner gleich minus x1 größer gleich 0. Und aus dem eben bewiesenen Positivitätslemma kriegen wir raus, dass dieses impliziert, dass die entsprechende Beziehung auch für die Erwartungswerte gilt. Ja. Das ist ein Blitzlicht noch einmal auf wichtige Eigenschaften des Erwartungswertes, die natürlich dann im Kontinuierlichen zu ganz interessanten Beziehungen für Integrale führen und umgekehrt auch durch solche bewiesen werden können. Aber das Schöne ist, ich sage es nur einmal, dass Sie mit all diesen schönen Dingen, wie zum Beispiel, dass die Varianz immer was Positives ist. Ist klar, oder? Die Varianz ist der Erwartungswert von einer quadrierten Abweichung und Quadrate sind einfach nicht negativ. Ja? Oder die Varianz ist genau dann 0, ja? Die Varianz ist genau dann 0, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das x gleich seinem Erwartungswert ist, gleich 1 ist. Also das ist doch eine schöne Sache, die man sich auch merken kann, das gilt auch im Kontinuierlichen. Eine Zufallsvariable ist genau dann, wie man sagt, fast sicher konstant, also mit Wahrscheinlichkeit 1 gleich ihrem Erwartungswert, wenn die Varianz gleich 0 ist. Ne? Und solche Dinge haben wir auch schon ganz gut mit Erfolg verwendet im Diskreten, dass wir gesehen haben, für deterministische Zufallsvariablen ist die Varianz 0 und dann haben wir ausgerechnet zum Beispiel die Varianz der hypergeometrischen Verteilung mit Erfolg. Ja. Und diese Äquivalenz sieht man natürlich sofort aus der Positivität des Erwartungswertes. Ja, und das war das Beispiel, was wir einmal mit Erfolg gemacht haben, dass wir gesagt haben, das ist ja eigentlich eine deterministische Zufallsvariable und hat daher Varianz 0. Und dann konnten wir weiterrechnen. Gut, also dann empfehle ich Ihnen die Vorlesung am Freitag in Form des Repetitoriums von Frau Lenz und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag.